Wenn wir so an Massengeschäft und Millionenumsätze denken, dann würden wir wohl so sehr schnell an Fußball denken. Europacup, die englische Liga, Clubs, die von Milliardären aufgekauft werden und geführt werden und so weiter. Es gibt aber ein anderes Geschäft, das ganz ähnlichen Zulauf hat und das vergisst man sehr schnell und das ist die Pornografie. Einige Fakten zu einem Geschäft, das pro Jahr Milliarden umsetzt. Das sind Zahlen aus dem 2016, 630 Besucher pro Sekunde, schon nur auf den drei beliebtesten Pornoseiten. Weltweit werden 30.000 Sexclips pro Sekunde abgespielt und 25% aller Anfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Und eben, es ist ein Riesengeschäft. Damals waren es 2,6 Millionen Euro Umsatz pro Tag. Also das sind Zahlen in astronomischer Höhe. Nun soll es heute nicht um Pornografie gehen, auch wenn es sicher mal ein Thema wert wäre. Denn die Ausmaße dieser pornografischen Überflutung unserer Gesellschaft werden schwerwiegende Folgen haben für unsere Gesellschaft. Was ich damit zeigen will, die Sexualität ist ein Massengeschäft geworden. Und niemand kann sich dem entziehen. Sex sells, sagt man. Die Werbebranche weiß das und nutzt das auch schamlos aus. Auch die Filmindustrie kann scheinbar keine Filme mehr produzieren ohne explizite Inhalte. Und eine Fülle von Sexualtherapeuten und Handbüchern versprechen uns ein besseres Sexleben. Wie gesagt, die Sexualität ist allgegenwärtig. Und ich denke, auch als Christen können wir uns dem nicht ganz entziehen. Und seien wir ganz ehrlich, mindestens die Jüngeren unter uns, meinen wir nicht auch, dass ein Leben ohne Sexualität irgendwie nur ein halbes Leben ist. Dass ein Leben als Lediger oder Ledige irgendwie ein kleiner Unglücksfall ist. Bewusst oder unbewusst sind wir damit eben einer Lüge dieser Zeit erlegen. Ich kann nur glücklich sein, wenn ich in einer Partnerschaft lebe und eben meine Sexualität ausleben kann. Aber was ist denn die Bedeutung der Sexualität? Was hat sich der Schöpfer dabei gedacht, als er den Menschen eben als sexuelles Wesen erschaffen hat? Das sind die Fragen, denen wir heute nachgehen wollen und ihr werdet erstaunt sein. Dazu hat die Bibel viel zu sagen. Es geht in der Bibel eben nicht nur, in Anführungszeichen, um die Rettung von Seelen. Wir haben es schon in der Einleitung gehört. Es ist ein Gott, der sich ganzheitlich uns zuwendet. Und er hat uns ganz viel zu sagen zu solchen, wieder in Anführungszeichen, ungeistlichen Dingen wie die Sexualität. Und eben nicht nur Negatives. In meiner Serie über die 10 Gebote sind wir immer noch beim 7. Gebot, welches grundsätzlich mal den Ehebruch verbietet. Das gab Anlass, sich mit vielen Fragen rund um die Ehe, Mann sein und Frau sein zu beschäftigen. Und dazu gehört eben auch die Frage der Sexualität. Die nächsten zwei Predigten werde ich dann zum Thema Homosexualität halten. Wenden wir uns also dem Bibeltext zu, den wir heute ein bisschen genauer ansehen wollen miteinander, finden ihn im Neuen Testament, im 1. Korinther 7, die Verse 1 bis 7. 1. Korinther 7, die Verse 1 bis 7. Ich habe es, glaube ich, auch hier. He? Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich: Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Das ist das Wort Gottes. Als Paulus diesen Brief an die christliche Gemeinde in der griechischen Hafenstadt Korinth schrieb, da lebte er in Ephesus in der heutigen Türkei. Er hatte diese Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet und zum Zeitpunkt, als er diesen Brief schrieb, da waren viele Nöte, große Nöte, da war diese Gemeinde in große Nöte gekommen. Es gab Streitigkeiten über ganz unterschiedliche Fragen und eben auch, es gab Streitigkeiten über die Bedeutung von Ehe und Sexualität. Das muss uns eigentlich nicht erstaunen. Korinth war eine Hafenstadt, es war ein bedeutendes Handelszentrum, eine für damalige Verhältnisse sehr große heidnische Stadt, mit allem, was es so auf sich, mit sich bringt, gerade auf dem Gebiet der Sexualität. Darin war es wohl zum Beispiel Zürich gar nicht so unähnlich. Es hatte ein Heer von Prostituierten und Ausgehviertel à la Langstraße. Und generell war auch das nicht anders als heute die Sexualmoral der Griechen und Römer sehr freizügig. Es war fast selbstverständlich, dass Mann, nicht Frau, Mann seine sexuellen Bedürfnisse außerhalb der Ehe befriedigte. Die ganze Sklaverei spielte dann auch eine große Rolle in dieser Frage. Und in dieser Umgebung, in dieser Hafenstadt dort in Korinth, war eine kleine christliche Gemeinde entstanden. Einige Leute aus der Gemeinde hatten aber Paulus beunruhigende Nachrichten gebracht. Einige Christen hatten sich dem Standard der damaligen Gesellschaft angepasst und lebten unmoral. Ein Mann aus der Gemeinde war mit der Frau seines Vaters, also wahrscheinlich ist die Stiefmutter gemeint, zusammen. Und scheinbar gingen einige sogar zu Prostituierten und rechtfertigten dies dann auch noch. Ihre Begründung tönt eigentlich sehr modern. Sie meinten, oder sie sagten dazu, 1. Korinther 6, 13, die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das, nein, Entschuldigung, doch, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Dahinter steckt wohl folgendes Denken. Wie wir ein natürliches Bedürfnis nach Essen haben, so haben wir auch ein natürliches Bedürfnis nach Sexualität. Das hat, so würden Sie wahrscheinlich argumentieren, das hat überhaupt nichts mit Moral zu tun, nicht mit gut oder bös, das ist einfach ein natürliches Bedürfnis. Und wenn das so ist, warum sollte man dieses Bedürfnis nicht bei einer Prostituierten befriedigen? So denken doch die Leute heute noch, oder? Ich habe vor vielen Jahren per Zufall irgendwo eine ziemlich dumme Talkshow kurz verfolgt, die dem Thema Sex gewidmet war. Und da hat doch tatsächlich eine Frau die Seitensprünge ihres Partners damit gerechtfertigt, dass die Männer halt einfach so seien. Sie seien von der Evolution her so kodiert, dass sie wie Tiere ihre Samen weit streuen müssen, damit der Nachwuchs so groß wie möglich sei. Dass man mit einer so dummen Ausrede bei einer Partnerin auf Verständnis stoßen kann, ist mir schleierhaft. Ihr seht aber, hinter dieser Aussage steckt eigentlich ein ähnliches Denken wie dort. Sex ist einfach so ein natürliches Bedürfnis. Wie Essen und Trinken. Hat doch nichts mit Moral zu tun. Es ist mehr so eine Naturgewalt vielleicht. Und da kann man sich ja nicht dagegen wehren, oder? Paulus wendet sich resolut gegen ein solches Denken. Das Essen ist zwar für den Magen und der Magen fürs Essen, der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sagt er. Der Leib, sagt er, ist ein Tempel des Heiligen Geistes und ihr sollt mit diesem Leib Gott verherrlichen. Hinter dem griechischen Wort für Hurerei oder Unzucht steht das Wort, von welchem wir das deutsche Fremdwort eben Pornografie haben, Porneia. Nach christlicher und jüdischer Sexualethik gibt es eigentlich nur zwei Arten von Sex. Sexualität mit dem Ehepartner oder eben Unzucht. Dazwischen gibt es nichts. Egal, was die umliegende Kultur dazu meint. Das war den Leuten damals schon ein Anstoß und es ist es bis heute geblieben und es wird auch immer so sein. Nun waren aber natürlich nicht alle Menschen in dieser Gemeinde in Korinth so. Das waren nicht alles Ehebrecher oder Leute, die zu Prostituierten gingen. Es gab auch viele, die nicht so einen lockeren Umgang mit der Sexualität hatten, die Gott eben mit ihrem Leib verherrlichen wollten. Genauso wie Paulus das ihnen ja gelehrt hatte. Doch was bedeutet das? Sollten die Christen auch so leben wie Paulus, eben ehelos? Sollten auch diejenigen, die verheiratet waren, auf Sexualität verzichten? Oder durfte man Sex haben, aber nur um Kinder zu zeugen? Und so schrieben die Korinther einen Brief an Paulus mit einer Aussage, die er hier in seinem Antwortschreiben eben aufnimmt. Ich habe es aus der neuen Genfer Übersetzung genommen, weil ich finde, dass es da relativ gut herauskommt. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt, die Korinther. Sie haben ihm geschrieben. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Wir hatten vorher eine Position und jetzt sind wir am anderen Ende angelangt. Man könnte so sagen, das sind so die ganz Frommen in der Gemeinde. Ich meine, es ist gar nicht unbedingt negativ. Sie meinten es nämlich gut und wollten Gott wirklich mit ihrem Leib ehren. Von ganzem Herzen dienen. Aber eben, sie sind auf der anderen Seite des Rosses heruntergefallen. Sexualität schien für sie irgendwie etwas Gefährliches zu sein. Damit, so meinten sie, lauert die Sünde immer vor der Tür. War es also besser, man lässt die Hände ganz von der Sexualität? Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, einfach in anderen Zusammenhängen. Als ich noch in Baselbiet lebte, war ich viel mit dem Velo unterwegs, mit dem Bike und kam oft auch bei einer Ansammlung von Häusern vorbei. Das war so eine Art Endstation für Alkoholiker. Und gelegentlich bin ich solchen Menschen begegnet und welch ein Elend, solche Menschen zu sehen. Es hat mich wirklich getroffen. Und da ich auch nicht immer sehr vernünftig mit dem Alkohol umgegangen bin, habe ich mich damals auch die Frage gestellt, ist es am besten, man verzichtet als Christ ganz auf den Alkohol? Ihr seht, das ist die gleiche Frage. Der jüdische Rabbi Paulus war aber zu tief in den jüdischen Heiligen Schriften verwurzelt, in unserem heutigen Alten Testament, als er diesen superfrommen Zugeständnis machen wollte. Wenn ihr den Text so lest, was sticht da heraus? Was ist so, könnte man sagen, ganz kurz zusammengefasst die Antwort des Paulus? Wahrscheinlich getraut ihr euch einfach nicht zu sagen. He? Bitte?
Meine Antwort sagt, das ist Sinai.
Ja, aber es ist der Apostel, der redet in der Bibel. Aber es ist nicht erstaunlich, Paulus erlaubt nicht nur den Sex in der Ehe, sondern eigentlich, wenn wir das ernst nehmen, befiehlt er ihn sogar. Das, was hier so schön mit ehelicher Beziehung übersetzt ist, ist eben genau das. Sex. Sexualität. Und die Sexualität, die gründet ja im Schöpfungshandeln Gottes. Er hat den Mann und Frau geschaffen, die sich in allem ergänzen sollten. Auch die Sexualorgane waren füreinander geschaffen. Sie sollten ein Fleisch werden, heißt es damals schon. Sie sollten sich vermehren und die Erde bevölkern. Und über all dem stand das Gut Gottes. Und Gott sah, dass es gut war. Die Sexualität ist etwas Gutes. Und das muss man gerade den Christen manchmal sagen. Es gehört in den Rahmen der Ehe. Darin eingebettet aber ist es gut. Seien wir da nicht frömmer als Gott. Natürlich, die Sexualität sollte immer offen sein für Kinder. Es ist meines Erachtens falsch, als christliches Ehepaar keine Kinder haben zu wollen. Ich denke, es gibt ganz, ganz seltene Ausnahmen, aber grundsätzlich sollten wir mit der Sexualität auch immer offen sein für Kinder. Das heißt aber nicht, dass jeder sexuelle Akt nur dazu dienen darf, Kinder auf die Welt zu stellen. Auch das wäre eine Verengung. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend, sagen uns die Sprüche. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immerdar. Sprüche 5, 18 bis 19. Soll das die sexualfeindliche Bibel sein? Oder lest mal das Hohelied. Ich kann mich gut erinnern, dass einige Teenager in einem Lager auf dieses Buch gestoßen waren und sich aus Jux das ein bisschen vorgelesen haben. Da waren viele Leute darunter, die nicht aus christlichem Elternhaus kamen, und die haben gestaunt, was da über die eheliche Liebe steht. Und die jüdische Tradition, die hat diese Pflicht sehr ernst genommen. Ich finde das sehr lustig. Der Rabbi Eliezer zum Beispiel schreibt vor, dass folgende Personen je nach ihrem Stande folgendermaßen Sex haben sollten. Männer, die finanziell unabhängig sind jeden Tag, Handwerker zweimal pro Woche, Eseltreiber einmal pro Woche, Kameltreiber einmal pro Monat, Schiffsleute mindestens einmal alle sechs Monate. Die ersten zwei Kategorien waren die größten. Die meisten Männer sollten also mindestens zweimal pro Woche Sex haben. Irgendwie noch lustig, oder? Natürlich, im Sexualtrieb steckt eine große Kraft. Und wir haben Mühe, als gefallene Menschen diesen Sexualtrieb zu beherrschen. Und darum braucht es eben den Rahmen der Ehe. Es braucht die Gebote unseres Schöpfers. Und daher warnt die Bibel so eindringlich vor Ehebruch und vor Unzucht. Und wir müssen nur einen Blick in unsere Gesellschaft werfen, um zu sehen, welche zerstörerische Folge die Missachtung dieser Gebote Gottes haben. Aber eben, wir dürfen nicht auf der anderen Seite des Rosses herunterfallen. Es hebt das Gute der Sexualität nicht auf. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Und die ganze Sexualität beruht auf Gegenseitigkeit. Der Mann soll die eheliche Beziehung pflegen, wie auch seine Frau. Der Mann darf sich der Frau nicht verweigern, sagt er, aber auch die Frau nicht. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und umgekehrt. Wir sehen es hier wieder. In der Liebe und auch in der Sexualität geht es nach biblischem Verständnis, und da sind das wieder völlig gegensätzliche Pole, da geht es eben nicht um mich, um was ich daraus bekomme, sondern es geht immer um den anderen. Nicht was ich bekomme, sondern was ich gebe. Das ist Liebe. Und das, um das soll es gehen in der Sexualität. Der Mann soll seine Sexualität gebrauchen, um der Frau seine Liebe zu zeigen und umgekehrt. Es geht in diesem Text auch nicht darum, dass der christliche Ehemann der Frau diesen Bibeltext um die Ohren schlagen kann. Das kann man ja manchmal auch. Das wäre ein Missverständnis. So im Sinne von, die Bibel befiehlt dir doch, Sex mit mir zu haben. Es geht eben nicht um Pflicht, Liebe zu geben. Es geht eben um eine Pflicht, Liebe zu geben und nicht um ein Recht, dieses einzufordern. Echte Liebe fordert eben nicht ein, sondern gibt. Und weil die Sexualität eben innerhalb der ehelichen Beziehung so wichtig ist, darf man nur davon abweichen, wenn es gewichtige Gründe gibt. Zwei Bedingungen müssen erfüllt werden. Erstens muss es von beiden Seiten gewollt sein und sie müssen es gemeinsam beschließen. Und zweitens darf es nur für eine bestimmte Zeit sein. Und damit die Korinther dann nicht noch auf falsche Ideen kommen, fügt Paulus noch an, dass dies nur ein Zugeständnis ist, keine Vorschrift. Sie müssen dies nicht tun, erlaubt es ihnen nur. Merken wir, und darum auf das möchte ich hinweisen, vor allem merken wir, wie wichtig Paulus die Sexualität innerhalb der Ehe nimmt. Eben, es war ein Geschenk Gottes. Wären wir nicht auch vor den Kopf gestoßen, wenn wir jemandem ein Geschenk geben würden und diese Person beachtet es überhaupt nicht? Fassen wir also zusammen. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth aufgefordert, Gott, den Schöpfer, mit ihrem Leib zu verherrlichen. Wie soll das geschehen? Wir können es negativ und positiv ausdrücken. Negativ verherrlichen wir Gott, indem wir unseren Körper nicht der Porneia, der Unzucht, hingeben. Für Unverheiratete bedeutet dies, eben enthaltsam zu leben. Für Verheiratete die Sexualität nicht außerhalb der Ehe, des Ehebundes auszuleben. Das ist also, was wir nicht tun sollen. Was sollen wir aber tun? Nun positiv ausgedrückt. Verheiratete sollen eben das Geschenk der Sexualität in der Ehe ausleben. Sie sollten eben, wie Paulus es ausdrückt, den ehelichen Verkehr pflegen. Freue dich an der Frau, an dem Mann deiner Jugend und danke Gott für all die guten Gaben, die er dir gegeben hat. Was bedeutet dies aber für diejenigen unter uns, die nicht verheiratet sind? Kann man es ebenfalls positiv ausdrücken? Oder müssen wir uns darauf zu beschränken, einfach zu sagen, was sie nicht dürfen? Paulus scheint dies im letzten Vers mindestens anzudeuten, dass man es positiv ausdrücken kann. Am liebsten hätte er, sagt er, dass alle wie er die Befähigung hätten, ledig zu leben. Warum? Wahrscheinlich, weil sie dann wie Paulus viel freier wären für den Dienst am Evangelium. Sie könnten ohne die Verpflichtungen die Ehe und Familie einfach mit sich bringen. Viel mehr Zeit in der Ausbreitung des Evangeliums investieren. Wahrscheinlich kennt ihr auch solche Leute in unserer Gemeinde. Ich denke, die älteren Leute unter uns kennen sie noch, war Christine Schneeberger, eine Missionarin, die viele Jahre in Gambia gedient hatte, Westafrika. Und sie ist bis zu ihrem Lebensende Single geblieben. Egal ob gewollt oder nicht, sie nutzte die Freiheiten, die das Single-Sein mit sich bringt, um Gott dadurch in der Mission zu dienen. Genau wie es Paulus getan und wie unzählige Menschen nach ihm das auch getan hat. Und es muss natürlich nicht immer gleich Mission sein. Es gibt viele Aufgaben in dieser Welt, die wir zur Ehre Gottes ausführen können, gerade eben als Single und vielleicht eben gerade besonders als Single. Wir könnten die Predigt auch noch anders zusammenfassen. Es gibt zwei Fehler. Wir dürfen die Sexualität weder verachten, noch zu einem Gott machen. Und in unserer Gesellschaft ist vor allem das zweite geschehen. Beziehung und Sexualität werden als Heilsbringer dargestellt. Wir meinen, dass wir nicht ohne einen Partner glücklich werden können. Obwohl wir ringsum sehen, wie schwierig es manchmal auch in einer Partnerschaft sein kann. Dass es zwar unglückliche Singles gibt, aber ich denke auch mindestens so viel unglückliche Verheiratete. Aber ist es denn nicht so, dass wahres Glück eben nur in Jesus Christus zu finden ist? Dass nicht die Lebensumstände entscheidend sind, sondern meine Beziehung zu Jesus? Haben denn Jesus und auch der Apostel Paulus unter ihren Möglichkeiten, ein Leben unter ihren Möglichkeiten geführt, indem sie alleine blieben? Hat nicht gerade der Apostel Paulus seine Freude darin gefunden, dass er sich als Single ganz der Sache des Evangeliums hingeben konnte? Wer Partnerschaft und Sexualität zur Bedingung für ein glückliches Leben macht, macht aus ihnen eben Götter, Götzen. Und das geschieht eben nicht nur draußen, bei den anderen, bei den Nichtchristen. Erfüllung finden wir nämlich nicht in einer Partnerschaft, auch nicht in der Sexualität, sondern nur Jesus Christus kann uns ein Leben in der Fülle geben. Ja, in Johannes 10 sagt dieser Jesus: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Egal in welchem Stand du bist, ob verheiratet oder allein, das Leben und volle Genüge findest du nur in Jesus Christus. Wir freuen uns zwar, wir dürfen uns freuen an den guten Gaben Gottes, die er uns gibt. Und zu denen gehört auch die Sexualität. Wir danken ihm dafür, aber wir dürfen sie eben nicht zu einem Gott machen, nicht zu einem Götzen. Denn diese Götzen, das ist immer so, die werden uns unweigerlich enttäuschen. Ich bete noch. Treuer Herr, wir danken dir für die Gabe von der Sexualität. Wir danken dir, dass du alles, was du geschaffen hast, gut geschaffen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, mit unseren Liebern dich zu verherrlichen. Egal wo wir sind, wenn wir geheiratet sind, allein sind, in anderen Lebenssituationen sind, hilf uns, Herr, dass wir mit allem, was wir tun, dich dann ehren und die verherrlichen. Amen.